In der Predigtreihe Warum leiden wir? Lautet mein Thema heute: Manches bleibt ein Rätsel. Es gibt so viele unerklärliche Ereignisse, geheimnisvolle Phänomene, atemberaubende Legenden, seltsame Naturphänomene, mysteriöse Orte und ungelöste Rätsel. Merkwürdige, bizarre oder ungewöhnliche Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns nicht erklären können. So ist das auch mit Leid, das uns überfällt. Es gibt keine vernünftige Erklärung dafür. Auch wenn wir an Gott glauben und die unsichtbare Wirklichkeit mit einbeziehen, bleiben manche Ereignisse ungelöst. Im mysteriösen Bermuda-Dreieck sind viele durchfahrende Schiffe und darüber fliegende Flugzeuge spurlos verschwunden. Eine Auszubildende hatte 2007 in Berlin ein erschütterndes Erlebnis. Sie sah während ihrer Nachtschicht auf dem Flur einen schwarzen Hund. Der lief in ein Krankenzimmer, war dann aber plötzlich nicht mehr da und auch nicht mehr auffindbar. Am nächsten Morgen war der Patient in diesem Krankenzimmer verstorben. Als Ehepaar hatten wir auch mal ein seltsames Erlebnis. Wir wohnten in Hamburg, da ging mitten in der Nacht, es muss wohl so gegen 2 Uhr gewesen sein, plötzlich das Licht an der Zimmerdecke an. Wir wussten uns nicht zu erklären, wie das hatte passieren können. Am nächsten Morgen erhielten wir die Nachricht, dass mein Großvater, mit dem ich sehr verbunden gewesen war, gerade zu diesem Zeitpunkt gestorben ist. War es Telepathie? Hatte er in seiner Sterbestunde noch einmal besonders an mich gedacht? Wer hat den Lichtschalter umgelegt? Es war ein bisschen gruselig. Oder war das einfach Zufall? Wir sind ja schnell dabei, unerklärliche Dinge Gott oder dem Teufel oder dem Zufall zuzuschreiben. Aber wer kann das schon so genau wissen? Weshalb passiert ein Unglück gerade zu diesem oder jenem Zeitpunkt? Warum kommt ein Unglück selten allein? Wieso findet die Naturwissenschaft keine Erklärung für merkwürdige Phänomene? Fragen über Fragen. Und oft kommen wir nur zu dem Schluss, dass wirklich niemand es weiß. Wir haben keine Antwort. Die bleibt uns verborgen und wir müssen die Sache abhaken. Aktenzeichen XY ungelöst. Auch wenn Wissenschaftler ja schon viel erforscht haben, manches bleibt eben unentdeckt. Ein Rätsel. Und niemand kann es lösen, so intelligent er oder sie auch ist. Wir müssen damit leben und es so hinnehmen, auch wenn wir gerne den Hintergrund und die Ursachen davon wüssten. Aufgrund der Aussagen in der Bibel kann ich mir nur vorstellen, dass die Geheimnisse des Lebens und dieser Erde uns aus folgenden Gründen verborgen bleiben. Erstens, unser Verstand ist begrenzt. Deshalb können wir nicht alles erklären. Mithilfe von Intelligenztests kann man heute herausfinden, wie hoch der Intelligenzquotient eines Menschen im Vergleich zu anderen ist. Dabei stellt sich dann heraus, ob es sich eher um einen schlichten, weniger gebildeten Typen handelt oder einen durchschnittlichen Menschen oder einen superschlauen, vielleicht sogar einen Genie. Schon solche Verfahren zeigen, dass unser Verstand mehr oder weniger begrenzt ist und selbst die ganz Klugen und Gebildeten wissen zwar ganz schön viel, aber längst nicht alles. Wir kennen berühmte Wissenschaftler wie Albert Einstein oder Stephen Hawking, die mit ihren bahnbrechenden Erkenntnissen in der Physik großartige und weiterführende Entdeckungen gemacht haben. Uns fallen Nobelpreisträger ein wie Marie Curie, Robert Koch oder Max Planck. Wir denken an Genies, die auf irgendeinem Gebiet, etwa in der Mathematik, Musik oder Kunst, so hochbegabt sind, dass sie jeden auf der Welt mit ihrem Wissen ausstechen. Großartige Persönlichkeiten wie Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Amadeus Mozart oder das englische Mathe-Wunderkind William Seddy. Der hatte einen IQ von 300, also ganz außergewöhnlich hoch. Leider sind das dann oft auch Fachidioten und auf anderen Gebieten einfach nur dumm und unwissend oder sie befinden sich ganz nah an der Grenze zum Wahnsinn. Es gibt also ganz gravierende Unterschiede zwischen den Menschen. Und doch sind auch den Schlauesten, die man nur mit höchstem Respekt bestaunen kann, Grenzen gesetzt. Man könnte einen Roboter mit allem Wissen der Menschheit füttern. Und er wäre sicher der absolute Champion. Trotzdem wäre er nicht allwissend, denn all sein Wissen hätte er von unvollkommenen Menschen, die ihn gespeist haben. Es gibt da eine Mauer des Wissens, die Menschen und auch keine Roboter überwinden können. In der Bibel kommt einmal ein Beter in den Psalmen zu folgender Erkenntnis: Wie klein ist da der Mensch im Vergleich zu Gott, wie gering und unbedeutend, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen, es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Hier wird die Würde des Menschen erwähnt, die Gott ihm bei der Erschaffung der Welt verliehen hat. Er hat den Menschen gemacht als sein Ebenbild, als Krone der Schöpfung. Dennoch bleibt der Mensch ein wenig niedriger als Gott. So übersetzt Martin Luther diese Bibelstelle. Ein wenig niedriger als Gott. Das bedeutet, der Mensch steht unter Gott, auch in seinem Wissen, in seinen Fähigkeiten, in seiner Intelligenz. Gott hat sich nicht ein ebenbürtiges Wesen geschaffen, das auf Augenhöhe und gleichberechtigt neben ihm stünde, nicht mit seinen göttlichen Genen herumgebastelt, bis er schließlich einen Superman oder eine Superwoman geschaffen hatte. Ein Wesen, das ihn selbst noch überragt. Nein, der Mensch war und ist bis heute zwar großartig, blitzgescheit und genial, aber er bleibt ein wenig niedriger als Gott. Menschen haben immer wieder versucht, an die Größe Gottes heranzureichen. Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird uns berichtet, wie die Menschen einen großen Turm bauten, der bis an den Himmel reichen sollte. Sie wollten so groß und berühmt sein wie Gott, aber dann zerschlug Gott ihre Pläne und holte die Menschen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Gott ist in seiner Intelligenz, in seinem Wissen und in seinem Verstand nicht zu überbieten. Der Prophet Jesaja schreibt in Jesaja 40, Vers 28: Gottes Verstand ist unerforschlich. Oder anders: Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Zweitens: Gott ist größer, als wir uns vorstellen können. Er ist allwissend. Paulus formuliert diesen Gedanken einmal an die Epheser so: Gott kann unendlich mehr tun, als wir bitten oder begreifen, also als wir verstehen oder uns ausdenken können. Gott ist also immer noch größer als unser Vorstellungsvermögen. Wenn uns nichts mehr einfällt, wenn wir keine Lösung für ein Problem mehr finden, dann weiß Gott immer noch Rat. Das ist die Aussage dieses Satzes. Und ich finde das sehr tröstlich. Manchmal sind wir so am Boden, dass wir nicht mehr ein- und auswissen. Wir denken, jetzt ist alles aus. Vielleicht, weil wir ein schreckliches Unglück erfahren haben, einen Unfall, der uns fortan an den Rollstuhl bindet, eine schlimme Krankheit, die uns bald sterben lässt, den Verlust eines Babys, das gerade vor ein paar Tagen auf die Welt gekommen ist. Ich hörte vor wenigen Tagen in einer Talkshow, dass ein bekannter Sportreporter noch mit über 70, fast 80 Jahren der Spielsucht verfallen war. Er berichtete dann, wie es ihn jeden Tag ins Wettbüro trieb und er da seinen letzten Euro verzockte, bis er finanziell ruiniert war. Zum Glück ist er mit 82 Jahren heute da rausgekommen. Aber auch so ein finanzielles Fiasko kann jemanden kaputt machen und vielleicht sogar in den Suizid treiben oder als Obdachlosen auf die Straße. Das mag alles sein. Und niemand hat die Garantie, dass es ihn oder sie nicht auch treffen kann. Gut, wenn uns die Bibel die Hoffnung bescheinigt, dass Gott immer noch größer als das schlimmste Leid ist. Er kann helfen. Er hat Möglichkeiten. Er biegt zurecht. Er öffnet bisher verschlossene Türen. Auch wenn das vielleicht eine Zeit lang dauern mag, bis vieles oder alles wieder gut ist. Gott ist allwissend. Der spanische Arzt und Philosoph Raimund von Sabunde, er lebte so im 15. Jahrhundert, erklärte dieses Dogma einmal so, ich finde es ganz verständlich. Weil alle Dinge in Gott ihren Ursprung haben und von ihm getragen werden, so erkennt und sieht er auch alle in seinem eigenen Wesen, wie in einem unendlichen Spiegel. Er sieht und zählt den ganzen Sand des Meeres, alle Tropfen des Wassers, alle Teile der Erde und was auf und in ihr ist, alle Sterne des Himmels, alle Tage, alle Stunden, alle Augenblicke, welche vergingen, noch sind und sein werden. Er kennt alle Kräuter und ihre Kräfte, alle Bäume und ihre Blätter, alle Samenkörner, alle Vögel, Fische und vierfüßigen Tiere, alle Menschen, so viel ihrer gelebt haben, leben und noch leben werden. Er weiß ihre Gedanken, ihre Pläne, ihre Wünsche, ihre Worte und Werke zu gleicher Zeit, und nichts bleibt ihm verborgen. So ist nun das Wissen Gottes unendlich, unbegreiflich und unausdenkbar. In Hiob 37, Vers 16 wird Gott der Allwissende genannt. Er kennt die Zahl und die Namen der Sterne. Wir könnten ihn fragen, weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Und Gott könnte uns eine Zahl nennen, die wir uns nicht vorstellen könnten, weil er bis in den allerletzten Winkel des Universums blicken kann. Gott kennt auch jeden von uns Menschen ganz genau. Auch sein Sohn Jesus Christus. Seine Jünger hatten jedenfalls den Eindruck und glaubten an ihn, weil er alles wusste. Im Kolosserbrief betont Paulus, dass in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und ein paar Sätze weiter, dass in Christus die ganze Fülle von Gottes Wesen wohnt. Drittens. Gott gibt Geheimnisse preis, wenn er will. In den Fantasy-Romanen Die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis besuchen Kinder eine Parallelwelt und erleben dort Abenteuer. In diesen Erzählungen gibt es viele Anspielungen und Motive auf die Bibel. Und die Zeit von der Schöpfung bis zur Apokalypse wird dort symbolhaft dargestellt. Es lohnt sich, diese Bücher einmal zu lesen oder sich die Spielfilme dazu anzuschauen. Ich erinnere mich, dass ein paar Kinder in einer englischen Villa eine Geheimtür hinter einem Schrank entdecken. Als sie diese öffnen, können sie eintreten in die rätselhafte Parallelwelt. So ist uns normalerweise die Parallelwelt der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes verborgen. Wir können nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen, was alles in der unsichtbaren Welt gerade alles passiert, welche Kämpfe da zwischen den guten himmlischen Engeln und den teuflischen Dämonen stattfinden, welche Engel Gott zu Menschen irgendwo auf dieser Erde schickt, um sie zu schützen oder ihnen wichtige Botschaften zu überbringen. Welcher Song da am Thron Gottes gerade gesungen wird, um ihn zu preisen und zu verehren, wissen wir alles nicht. Das sind alles Geheimnisse. Manchmal ist es allerdings so, dass Gott uns einen Türspalt öffnet und uns einen winzigen Blick in seine geheimnisvolle Welt tun lässt. Oder er lässt uns durch ein Schlüsselloch gucken und wir sehen einen winzigen Ausschnitt und erahnen, dass es da noch viel mehr und Größeres zu entdecken gibt. So berichtet Paulus davon, dass Gott ihn einmal bis in den dritten Himmel entrückt habe. Für ihn war es das Paradies. Dort hörte er unaussprechliche Worte, die sonst ein Mensch nicht aussprechen konnte. Es war also so etwas wie eine Vision, die ihn einen Blick in den Himmel werfen ließ, eine außergewöhnliche Schau und Audition von Dingen aus der himmlischen Welt. Wir hören von solchen Visionen von einigen Leuten aus dem Alten Testament wie Daniel, Hesekiel oder Sacharja, Propheten, denen Gott sich in besonderer Weise offenbart hatte und die uns Ereignisse durch Bilder und Filmszenen nahebringen sollten. Oder wir denken auch an die großartige Schau des Apostels Johannes, der uns das Ende der Welt in der Johannesoffenbarung beschreibt. Besondere Einblicke von besonderen Ereignissen, die Gott besonderen, von ihm berufenen Leuten offenbart, um sie zu ermutigen und zu trösten. Gott aber tut das ganz souverän, wie er es will. Wir können ihn zwar um solche Offenbarungen bitten, aber ob Gott das möchte und tut, das ist ja dann immer noch die Frage. Dem Apostel Paulus hat er zum Beispiel nicht eine Antwort auf die Frage gegeben, ob der von dem sogenannten Pfahl im Fleisch befreit und geheilt werden würde. Da hatte Paulus zeitlebens drunter zu leiden. Er hatte ein paar Mal um Heilung davon gebetet, aber nichts passierte. Paulus hat wohl nie so richtig eine Antwort auf dieses Leiden bekommen. Er konnte nur vermuten, dass er mit seinen Offenbarungen nicht abheben, sondern eben demütig bleiben sollte, sich stärker abhängig machen sollte von Gottes Gnade, die ihm Kraft gab zu seinem Dienst. Nun, weshalb bleiben denn aber dann diese rätselhaften Ereignisse? Ich denke Folgendes. Einmal, damit wir demütig werden und nicht von uns eingenommen sind. Es ist ein Naturtrieb des Menschen, immer höher und größer und stärker zu werden und sich dann über andere zu überheben, sich stolz auf die eigenen Schultern zu klopfen und arrogant auf die Schwächeren herabzuschauen. Ich glaube, da sind wir alle mehr oder weniger gefährdet. Ich denke eben, dass Politiker, Sportler, Künstler oder Wissenschaftler, die Großartiges für die Menschheit vollbracht haben, da am ehesten dieser Neigung erliegen. Und sie verspüren dann das Verlangen, noch etwas Größeres zu schaffen, um als berühmte Persönlichkeit, um als der Beste oder die Beste in die Geschichte einzugehen. Gut, wenn jemand, der gerade abheben will, selbst noch zur Einsicht kommt oder die berechtigte Kritik anderer annimmt. So hatte damals ja auch Paulus erkannt, dass ihm dieser Pfahl im Fleisch erhalten blieb, damit er sich nichts auf seine außergewöhnlichen spirituellen Erfahrungen einbilden konnte. Ich kann mir so gut vorstellen, dass wir deshalb nicht alle Rätsel lösen können, damit wir zugeben, nicht alles zu wissen. Dass wir uns nicht überschätzen und damit zufrieden sind, was wir können und erkennen. Und dass unser Gebet immer das von David aus Psalm 139 sein sollte. Erforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Wenn uns irgendein Erfolg gelingt, dann sind unsere Motive nicht immer so rein, wie wir manchmal tun. Dann passiert es schon mal, dass uns Gott wieder auf den Boden herunterholen muss. Leider auch oft durch irgendein Leid, das uns dann plötzlich außer Gefecht setzt. Das ist dann wieder eine Erziehungsmaßnahme Gottes, um uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. Oder Gott setzt uns eine Grenze, indem er bei allen Erfolgen, die uns gelingen, etwas tun lässt, das völlig daneben ist. Wir geraten in einen Desaster hinein und erkennen, dass wir doch nicht die Großen und Starken sind, denen alles gelingt. Wir brauchen solche Korrekturen, damit wir demütig bleiben. Dann kam mir eine Frage in den Sinn. Wären wir denn zufrieden, wenn wir alle Antworten auf ungelöste Fragen wüssten? Bei allen Überlegungen, die ich über den Ursprung des Leides in der Welt angestellt habe, kam mir irgendwann diese Frage. Was wäre eigentlich, wenn wir alle Antworten wüssten? Wären wir dann zufriedengestellt, nicht mehr hungrig, ja glücklich? Das ist doch eine spannende, wenn auch hypothetische Frage, alle Antworten auf die Leiden in unserem Leben zu wissen, die Ursachen und Hintergründe zu kennen. Dann gäbe es so eine Frage wie, warum lässt Gott das zu, gar nicht mehr. Wir würden es wissen. Würde es uns genug sein, zu wissen, weshalb dies und jenes passiert? die Ursache einer Krebserkrankung genau zu kennen, warum uns gerade dieser oder jener Schicksalsschlag getroffen hat? Oder wäre das vielleicht sogar noch viel belastender? Könnte es nicht sein, dass Gott uns sogar schützen will, indem er uns nicht alles mitteilt und offenbart? Dass uns so ein Wissen nicht überfordert und noch viel mehr Plagen uns zermürben würde? Könnte es nicht sein, dass Gott einfach Informationen zurückhält, weil er genau ahnt, wie sehr uns das beschweren und bedrücken würde? Gott liebt uns doch. Und er will ja nur das Beste für uns. Wollen wir ihm nicht zutrauen, dass er nur Gutes mit uns im Sinn hat? Vielleicht müssen und sollen wir lernen, mit dem zufrieden zu sein, was er uns zumutet. An Leid und an Informationen darüber. Er will uns doch nicht über unsere Kräfte etwas abverlangen, was uns letztlich zerstört. Mein dritter Punkt, mein letzter Punkt. Gott will, dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir manches nicht verstehen. Ja, das ist ein sehr bedeutender Punkt. Gott ungeteilt, bedingungslos zu vertrauen. Und da könnte ich ganz, ganz viele Beispiele aus der Bibel erwähnen, wo Gott den Glauben der Menschen eingefordert hat, gerade in sehr bedrängenden Nöten und Schwierigkeiten, wo Jesus zum Beispiel seine Jünger ermutigt hat, ihm zu vertrauen, als es ihnen ganz arg dreckig ging und sie nicht mehr wussten, was sie tun sollten. Und erst als sie Jesu Anweisungen gehorchten und ihm folgten, zeigte er seine Macht und befreite sie aus ihrem Unglück. Denkt doch an die vielen Heilungswunder Jesu im Neuen Testament. Menschen waren durch schwere Krankheiten geplagt, manche sogar ihr ganzes bisheriges Leben lang, Blinde oder Gelähmte. Andere lagen im Sterben oder waren schon tot und ihre Angehörigen ganz verzweifelt. Lazarus aus Bethanien, der Junge aus Nain oder die Tochter des Jairus. Deren Vater kommt zu Jesus und bittet ihn, seine sterbenskranke Tochter zu retten, doch die stirbt. Jesus lässt sich von der Todesnachricht nicht beeindrucken und sagt zu Jairus: Fürchte dich nicht, glaube nur, dann wird sie wieder gesund. Und so passiert das dann auch. Die 12-jährige Tochter wird von Jesus gerettet und vollständig geheilt. Der Glaube, das Vertrauen zu Jesus, in einer hoffnungslosen Situation doch noch helfen zu können, bewirkt hier das Unmögliche. Es ist ja eine Situation, wo man nicht so recht verstehen kann, weshalb sie passiert. Stellt euch das bitte vor, ein 12-jähriges Mädchen wird krank und stirbt. Furchtbar für das Kind und die Eltern und auch heute gar nicht so selten. Manche Kinder sind noch jünger und sterben vielleicht kurz nach der Geburt. Ein jüdischer Rabbi erzählt, wie sein Sohn Aaron an der seltenen Krankheit Progerie litt. Das bedeutete, der Junge alterte sehr schnell, hatte keine Haare auf dem Kopf, wurde nie größer als 1 Meter, sah im Laufe der Zeit so aus wie ein alter Mann und starb mit 14 Jahren. Eine Tragödie. Das sind schwere Schicksale und trotz unseres Glaubens heilt und rettet Jesus ja nicht immer. Aber er schenkt Zeichen seiner Macht, wo wir am Boden zerstört und verzweifelt sind. Das mag uns Mut machen, trotz allem an Gott festzuhalten und ihm zu vertrauen, im Leben und im Sterben. Auch oder gerade dann, wenn wir nicht verstehen und erklären können, warum manches Leid geschieht und uns gerade trifft. Noch ein Gedanke hier zum Schluss. Wenn wir alles wüssten und alle guten als auch schlechten Dinge erklären könnten, dann bräuchten wir doch keinen Glauben investieren, oder? Wir würden alle Hintergründe und Ursachen des Leides verstehen. Uns wären alle Fakten bekannt. Wir würden alle Kausalzusammenhänge erkennen, also die Ursachen des Leides begreifen und welche Wirkungen die haben. Alles wäre uns bekannt. Wir hätten alle Informationen, um die Phänomene, die uns jetzt noch ein Rätsel sind, zu erklären. Wir bräuchten dann keinen Glauben mehr. Alles wäre festgelegt, wie im Islam, Kismet. Es ist eben Schicksal, eine unveränderbare Sache. So aber ist es bei uns Christen nicht. Wenn wir glauben und vertrauen, dann kann und dann wird Jesus Dinge verändern oder uns die Kraft geben, auch Leiden zu ertragen, wie schwer die auch sein mögen. Aber dieses Wagnis des Glaubens müssen und sollen wir schon eingehen, dem guten und mächtigen Herrn an unserer Seite vertrauen, dass er es immer gut mit uns meint. Vertraust du Jesus, ich sage mal salopp, in dick und dünn? Hältst du an ihm fest, auch wenn es dir schlecht geht? Traust du ihm zu, dass er an deiner Seite ist, auch wenn dich ein schwerer Schicksalsschlag trifft, oder du furchtbar leidest, oder dich Schmerzen fast umbringen? Ist Jesus dein guter Hirte, wenn du manches tiefe Tal, das du durchschreiten musst, nicht verstehst? Rechnest du mit ihm und klammerst dich trotz der Schwierigkeiten und Nöte fest an ihn? Ich wünsche dir diesen starken Glauben, der dich dann auch erleben lässt, dass Jesus an deiner Seite spürbar nahe ist, dass du dich nicht alleine fühlst und getrost nach vorne schauen kannst, was immer auch passiert. Amen.